11. März 2009 hat ein 17-Jähriger in Winnenden und Wendlingen 15 Menschen und sich selbst getötet. Der 10. Jahrestag des Amoklaufes, der jetzt bevorsteht, ist ein weiterer Einschnitt für die Stadt Winnenden und man merkt, dass die Anspannung bei vielen Menschen steigt. Der Amoklauf hat das Leben vieler Menschen dramatisch verändert und seine Folgen sind bis heute spürbar. 10 Jahre Amoklauf von Winnenden, die Tat, die Ursachen und die Folgen, darüber spreche ich mit unserem Reporter Peter Schwarz. Mein Name ist Frank Nipkau und Sie hören die Woche, den Nachrichtenpodcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen. Der Zeitungsverlag gibt auch die Winnender Zeitung heraus. Herr Schwarz, wir waren beide am 11. März 2009 in der Redaktion. Das ist ein Tag, der sich bei mir bis in die kleinsten Einzelheiten ins Gedächtnis eingebrannt hat. Was ist an diesem schrecklichen Tag genau passiert?
Der Amokläufer, 17 Jahre alt, betrat gegen 9.30 Uhr die Schule, hatte dort im Vorjahr selbst den Realschulabschluss gemacht und begann ziemlich umgehend zu schießen. Er hatte eine großkalibrige Pistole dabei, Beretta 9 mm. Und um 9.33 Uhr kam der erste Notruf aus der Schule. Daraufhin sind drei ganz normale Streifenpolizisten, die in der Nähe waren, umgehend zur Schule gegangen und in die Schule hinein. Sie waren so etwa um 9.35 Uhr in der Schule, gingen dann die Treppe hoch, obwohl sie beschossen wurden, und drängten so den Amokläufer aus der Schule, der floh durch einen Hinterausgang. Er hatte fast 300 Schuss Munition bei sich und hatte in der kurzen Zeit 12 Menschen getötet oder tödlich verletzt. Danach ging er durch einen nahen Park, hat da einen Passanten erschossen und nahm einen Autofahrer, der auf einem Parkplatz mit seinem Auto stand, als Geisel und floh. Die Fahrt führte nach Wendlingen und in Wendlingen erschoss er 2 weitere Menschen bei einem Autohaus, wurde von der Polizei gestellt und tötete sich schließlich selbst gegen 12.30 Uhr.
Wie haben Sie den Amoklauf als Journalist vor 10 Jahren erlebt?
Ich war zu dem Zeitpunkt fast 15 Jahre schon journalistisch tätig, habe aber, glaube ich, alles, was ich über den Beruf weiß, da erst neu gelernt. Zunächst mal ist es natürlich alles völlig surreal. Ich war damals morgens in einer Computerschulung, habe dann gehört, in Winnenden sei was vorgefallen, das Stichwort Amoklauf fiel bereits. Bin dann dorthin gefahren, es war ein riesiges Polizeiaufgebot, ein improvisiertes Pressezentrum war bereits eingerichtet und so Zug um Zug verdichtete sich dann die Nachrichtenlage. Es gab immer wieder Pressegespräche, in denen die Polizei über den Stand der Dinge informierte. Der Rest des Tages, da verschwimmt alles bei mir. Einerseits ging es natürlich darum, seine Arbeit zu machen und zu berichten. Andererseits steht man immer wieder neben sich und fragt sich, ob das alles stimmt, was man da gerade erlebt. Und in diesem Zustand haben wir uns, denke ich, über Tage bewegt, von morgens 8 bis Mitternacht täglich. Was geholfen hat, glaube ich, dass wir nie nur atemlos und gedankenlos berichtet haben, sondern sehr, sehr viel miteinander geredet haben, immer wieder überlegt haben, was tun wir da eigentlich, wie berichtet man über sowas, was sollte man schreiben, was muss man schreiben und was sollte man auch weglassen oder muss man weglassen und was ist unsere Rolle als Lokalzeitung in diesem ganzen Geflecht. Denn wir sind da ein Teil des Gemeinwesens. Wir reisen nicht mal kurz an und verschwinden wieder, sondern wir haben da eine Verantwortung für das Gemeinwesen, für die ganze Gegend und die Menschen. Und der müssen wir gerecht werden.
Wie berichtet man angemessen über solche Katastrophen, über solche Tage, ohne dass Menschen noch einmal Schaden nehmen und diesmal durch die Berichterstattung?
Das eine ist die Tätigkeit des Schreibens selber. Ich glaube, was mir persönlich dabei geholfen hat, ist, man muss viele Dinge, die man so als sein Handwerk gelernt hat, auf den Prüfstand stellen. Es gibt so eine Regel, dass der Journalist möglichst anschaulich schreibt und möglichst detailreich, damit der Leser so richtig mitgenommen wird. Und in so einer Situation muss man das alles hinterfragen, ob man nicht mit manchen, zum Beispiel blutigen Details, die Leute noch zusätzlich desorientiert und aus der Bahn wirft. Man muss eigentlich beim Schreiben jeden Satz und manchmal jedes Wort gründlich wägen und dabei versuchen, sich nicht nur von der Aktualität und dem Zeitdruck treiben zu lassen, sondern immer wieder zurücktreten, mit Kollegen reden, reflektieren, was man tut. Der andere Aspekt ist der Umgang mit betroffenen Menschen. Bei mir war das vor allem der Umgang mit Eltern von erschossenen Kindern. Da hat sich, glaube ich, unser Vorgehen bewährt, dass wir gesagt haben, wir überrumpeln niemanden, wir überfallen niemanden, wir gehen auf niemanden unangekündigt zu und fragen womöglich noch, wie fühlen Sie sich? Denn die Frage ist natürlich vollkommen grotesk in so einer Situation. Sondern wir haben gesagt, wenn wir mit den Leuten reden, dann wenden wir uns über Mittelsleute an sie, zum Beispiel über ihre Anwälte, hinterlegen unsere Bereitschaft zum Gespräch, und wenn jemand die Bereitschaft uns entgegenbringt und an einem Gespräch interessiert ist, sind wir dabei, und wenn jemand signalisiert, er möchte nicht, dann wird es respektiert und zwar vorbehaltlos, dann wird auch nicht nachgebohrt. Das hat sich bewährt und ich glaube, oder ich hoffe, das hat dazu beigetragen, dass die Leute Vertrauen gefasst haben und wussten, man kann sich auf diese Absprachen, die man mit uns trifft, auch verlassen.
Wir suchen immer nach Motiven. Wir können nur schwer akzeptieren, dass solche Taten keinen Grund und keinen Sinn haben. Warum ist der Amoklauf passiert? Warum war auch die meistgestellte Frage an dem Tag? Was wissen wir heute über die Ursachen?
Die Frage, warum, ist letztendlich wohl nicht beantwortbar, denn sie liegt begraben in der Persönlichkeit des Täters. Es ist eine Binsenweisheit, das ist jedem, glaube ich, unmittelbar eingängig. Man muss sich das aber unbedingt klar machen. Und auch der Psychiater Peter Langman, der ein wichtiges Buch zur Amokforschung geschrieben hat, weist darauf hin, wer sowas tut, ist nicht normal, ist seelisch schwer gestört. Ein normaler Mensch wird sowas nicht tun. Deshalb greifen so Erklärungsmodelle wie, vielleicht ist er gemobbt worden, heillos zu kurz. Also das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und damit stößt unser Verständnis so einer Persönlichkeit natürlich auch an Grenzen. Die etwas bescheidenere Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Also nicht zu fragen nach den letztendlichen in der Persönlichkeit liegenden Ursachen, sondern zu fragen nach bedingenden Faktoren. Und da kann man tatsächlich relativ genaue Antworten geben mittlerweile. Da wissen wir viel über die Gerichtsverhandlungen, die es nach dem Amoklauf gab. Und da können wir sagen, ja, es gab ein paar Aspekte, die haben dazu geführt, dass dies geschehen konnte.
Einer der Faktoren war ja die Verfügbarkeit von Waffen und Munition im Haushalt des Amokläufers. Welche Verantwortung tragen die Eltern des Amokläufers?
Die Verantwortung der Eltern ist nach dem Amoklauf auf zwei Ebenen diskutiert worden. Zum einen war die Frage, warum haben sie nicht erkannt, wie schwer psychisch gestört ihr Kind ist? Also die Frage, haben die Eltern, waren die blind für die Probleme, die sich da zusammenbrauten. Die Frage, denke ich, ist berechtigt, aber ich maß mir da nicht an, ein abschließendes Urteil abzugeben. Es sieht nicht so aus, als ob die Eltern sich nicht um ihr Kind gekümmert hätten. Er war nicht sozusagen verwahrlost. Sie haben relativ viel Zeit für ihn aufgebracht. Allerdings gibt es viele Zeugenhinweise, dass eine gewisse Unfähigkeit da war, das Ausmaß dieser psychischen Probleme zu erkennen und die Verschlossenheit dieses Jungen aufzubrechen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Da ein Urteil zu fällen, finde ich schwer. Wo die Verantwortung aber eindeutig auf der Hand liegt, das ist beim Thema Waffen. Der Vater des Amokläufers hatte viele Waffen im Haus, ich glaube 15 Gewehre, Pistolen. Er war ein begeisterter Sportschütze. Und eine dieser Waffen, eben die Tatwaffe, die 9mm Beretta, verwahrte er im Schlafzimmer auf. Nicht wie vorgeschrieben in einem Tresor verschlossen, sondern frei zugänglich in einem Schrank. Und er ging, das hat auch das Gerichtsverfahren gezeigt, sehr fahrlässig und nachlässig mit der Munition um. Munition lag in Schubladen, Munition lag in Sporttaschen und der Junge konnte sich vermutlich über Monate hinweg die Tatmunition sozusagen zusammenhamstern, weil die verfügbar war. Und da ist natürlich der Befund eindeutig, hier trägt der Vater eine enorme Verantwortung, weil er mit tödlichem Gerät, mit potenziell tödlichem Gerät komplett fahrlässig umging.
Und der Vater ist mit dem Sohn in den Schützenverein gegangen und hat dann Schießtraining gemacht.
Das kam noch dazu. Er glaubte, er könne die Kontaktprobleme seines sehr in sich zurückgezogenen, verschlossenen Sohnes aufbrechen, indem er ihn unter Leute bringt und zum Beispiel mit ihm zum Schießen geht. Und in mehreren Übungseinheiten auf dem Schießstand ging der Sohn dann genau mit dieser 9mm Beretta um, bekam sozusagen beigebracht, wie er sie handhaben muss. Das ist natürlich ein ganz abgründiges, deprimierendes Detail dieser Geschichte.
Ein weiterer Faktor, der eine Rolle gespielt hat, war ja die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Weinsberg. Dort war der Amokläufer zur Behandlung. Welche Rolle und welche Verantwortung tragen die Ärzte?
Der Amokläufer war von Frühjahr bis Herbst 2008 mehrmals in Weinsberg. Er gab selber den Anstoß dazu. Er signalisierte, mit ihm sei was nicht in Ordnung. Seine Eltern besorgten ihm dann einen zügigen Termin in Weinsberg. Und obwohl er sonst sehr verschlossen war, viele beschreiben ihn als Pokerface, sonst wenig rausließ, offenbarte er sich bereits im ersten Gespräch in Weinsberg in bis dahin völlig unbekannter Offenheit. Er erklärte gegenüber einer Therapeutin, er werde von quälenden Gedanken heimgesucht, Menschen erschießen zu wollen. Und diese Gedanken seien so dringlich und er werde sie so schlecht wieder los, dass er dann stundenlang Computerspiele spielen müsse, um sozusagen wieder runterzukommen. Das ist aus heutiger Sicht ein sehr, sehr deutlicher Hilfeschrei gewesen. Und der verhalte im Prinzip. Es ist unklar, ob die behandelnden Therapeuten und Ärzte in Weinsberg jemals in den Folgeterminen nochmal auf diesen Alarmruf eingegangen sind. Da gibt es widersprüchliche Aussagen dazu. Es gibt aber keine schriftlichen Dokumente, die bestätigen, dass man darüber nochmals gesprochen hat. Also da kann man schon Zweifel kriegen. Uns wäre eine sehr naheliegende Frage gewesen, wie ein Junge sagt, er möchte Menschen erschießen, ihn mit der Gegenfrage zu konfrontieren, kannst du das eigentlich? Wie willst du in Waffen kommen? Und wenn die Frage gestellt worden wäre, dann wäre aufs Tapet gekommen, dass dies ein waffenstarrender Haushalt war, in dem der Junge lebte. Das ist nicht passiert. Umgekehrt haben wohl auch die Eltern auf die Waffenproblematik nicht hingewiesen bei Gesprächen in Weinsberg. Und so hat es sich gegenseitig bestärkt. Die naheliegendste Frage wurde dort nie gestellt. Hinzu kam, dass in Weinsberg einige Schlampereien abliefen. Es gab zum Beispiel nach September 2008 keinen Abschlussbericht zur Behandlung, der an die Eltern geschickt wurde. Normalerweise sollte so ein Abschlussbericht eine Woche, maximal einen Monat später bei den Eltern sein. Bis zum 11. März 2009 hatten sie aber keinen Abschlussbericht erhalten. Wenn man das zusammenzählt, dann drängt sich der Eindruck auf, dass da was schiefgelaufen ist und es wurde auch juristisch aufgearbeitet. Der Vater des Amokläufers hat nämlich gegen Weinsberg Schadensansprüche erhoben. Es gab eine gerichtliche Aufarbeitung und das Gericht hat bestätigt, in Weinsberg wurden Behandlungsfehler begangen. Das ist also offiziell, das ist unstrittig, diese Einordnung. Allerdings hat das Gericht gesagt, ob diese Verfehlungen oder Fehler ursächlich für den Amoklauf waren, also ob der Amoklauf hätte verhindert werden können, wenn alles richtig gelaufen wäre in Weinsberg, das sei nicht beweisbar. Da kann man Mutmaßungen haben, da kann man tatsächlich ins Grübeln kommen, ob das nicht vermeidbar gewesen wäre bei richtigem Verhalten. Aber die Frage ist zumindest juristisch offen geblieben und deshalb musste die Klinik auch keinen Schadensersatz zahlen.
Die Frage nach den Ursachen ist ja eng verknüpft mit der Frage, kann man Amokläufe erkennen und kann man Amokläufe verhindern? Kann man das, Herr Schwarz?
Es gibt eine sehr leichte und sehr schwierige Möglichkeit, Amokläufe zu verhindern. Die Amokforschung hat klar gezeigt, dass die Täter eigentlich immer einem bestimmten Täterprofil entsprechen. Es sind nicht die Krawallmacher, es sind nicht die als aggressiv erkennbaren jungen Leute, es sind die zurückgezogenen, die eher einsamen, mit wenig Sozialkontakten, die stillen, die eher nicht auffallen. Das zieht sich eigentlich, wenn man solche Fälle anschaut, relativ deutlich durch. Und dadurch wäre eine Antwort, läge auf der Hand, man muss sich um die stillen, auf die, die im Alltag eher zu kurz kommen, die nicht viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man muss sich um die kümmern, man muss die wahrnehmen, man muss achtsam auf die reagieren. Das klingt erstmal einfach und nach dem Amoklauf wurde auch sehr viel das Thema Achtsamkeit beschworen. Wir müssen aufeinander Acht geben, aber das hängt natürlich an Rahmenbedingungen. Das hängt zum Beispiel in der Schulklasse davon ab, wie viele Kinder ein Lehrer hat, wie groß eine Schulklasse ist. Und in der Hinsicht hat sich eigentlich seit dem Amoklauf nichts getan. Im Gegenteil, zum Teil sind die Klassen eher noch größer geworden. Und deshalb ist die zunächst so einfach klingende Antwort ist dann eigentlich sehr schwer zu realisieren. Es gibt in den USA ein Konzept, das heißt sich Everybody is a Star. Das funktioniert so, dass sich Lehrerkonferenzen zusammensetzen und die Namen aller Schüler an die Tafel schreiben. Und dann macht jeder Lehrer so einen Klebepunkt hinter den Namen von den Schülern, zu denen ihm was einfällt. Also der ist gut in Fußball, der hat eine Schwester in Klasse 7, der geht gern angeln. Und so machen das alle Lehrer und dann bilden sich ganze Trauben von Punkten hinter manchen Schülernamen. Hinter vielen Schülernamen sind auch nur 1, 2, 3 Punkte. Und es gibt 2, 3 Namen, die bleiben leer, ohne Klebepunkte. Und die Idee ist, genau bei denen müsste man ansetzen. Das erklärt sozusagen anschaulich, worum es geht. Und das große Problem ist natürlich, dass letztendlich bräuchte man eine ganz andere gesellschaftliche Umgangsweise miteinander. Es müsste in der Schule viel, viel mehr um soziales Miteinander gehen und viel weniger nur um reine Stoffvermittlung. Aber das ist natürlich auch eine billige Forderung an Lehrer, das so zu machen, denn die sind natürlich auch unter Zeitdruck und letztendlich würde man bei denen dann die ganzen gesellschaftlichen Probleme abladen, wenn Kinder zum Beispiel schon in ihren Familien kaum wahrgenommen werden. Deshalb, ja, wahrscheinlich lassen sich Amokläufe verhindern. Der eine oder andere wurde auch verhindert. Man reagiert heute viel sensibler auf solche sogenannte Leakings. Also wenn jemand zum Beispiel im Internet Amokdrohungen ausstößt, man nimmt es heute sehr viel ernster und reagiert sehr entschlossen darauf. Es gibt einige Fälle aus meiner Einordnung seither, wo Amokläufe womöglich auch verhindert wurden. Aber die letztendlich rundweg befriedigende Antwort gibt es nicht.
Wenn ich in meinem Alltag auf solche Leaks, auf solche Hinweise stoße und den Verdacht habe, Mensch, da brodelt irgendwas, was kann ich denn da tun?
Zur Polizei gehen, sich bei der Schule melden, absolut ernst nehmen auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die Erkenntnis aus vielen Amokfällen, dass es weniger im Winnender Fall, aber in vielen anderen, dass es eben durchaus diese Leakings gab, aber niemand die Zeichen zu deuten wusste, niemand erkannte, wie sehr es da brennt und wie dringend der Interventionsbedarf ist. Der Psychiater Peter Langman sagt, dass Jugendliche, die Amok laufen, in Krisensituationen sind, wo sich die Probleme besonders zuspitzen. Er sagt, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass diese Probleme nicht bearbeitet sind. Wenn man reagiert, dann sind die bearbeitbar. Aber wenn nichts geschieht, dann kann sich das hochschaukeln. Und zur Bearbeitung gehört natürlich eine ausreichende Ausstattung mit Kinder- und Jugendpsychiatern. Da sieht es bei uns auch nach wie vor dünn aus. Die Wartezeiten sind lang, von Monaten bisweilen einem Jahr ist die Rede. Und das ist natürlich ein Teil des Problems, wenn man so eine Situation hat, dass dann auch die Kapazitäten zum Reagieren da sein müssen.
Nach dem Amoklauf von Winnenden gab es etwas ganz Neues, nämlich eine umfangreiche juristische Aufarbeitung mit mehreren Gerichtsverfahren und sogar ein Urteil gegen den Vater. Warum gab es jetzt erstmals nach einem Amoklauf diese Prozesse?
Interessante Frage. Es wurde eigentlich bei anderen solchen Amokfällen gar nicht diskutiert, soweit ich es weiß. In Winnenden war ein Faktor besonders, nämlich, dass sich sehr schnell wenige Tage nach dem Amoklauf Eltern zusammenschlossen, mit Forderungen in die Öffentlichkeit traten, ihre Stimme erhoben. Und das hat sich aus meiner Sicht als sehr wichtig und fast möchte ich sagen segensreich entpuppt. Sehr früh haben die Eltern die Forderung erhoben, dass Aufklärung stattfinden muss, dass genau geklärt wurde, was passiert ist und wie es dazu kam. Und zunächst wollte die Staatsanwaltschaft Stuttgart kein Gerichtsverfahren durchführen. Sie wollte einen Strafbefehl gegen den Vater des Amokläufers erlassen, wegen der unsachgemäßen Aufbewahrung der Waffen. Und die Eltern haben öffentlich darauf gedrängt, dass es damit nicht getan sein kann. Und so kam die Verhandlung in Gang. Der Generalstaatsanwalt hat schließlich gesagt, jawohl, man muss das tun aus den zwei Gründen. Man muss erstens Aufklärung schaffen in dem Fall und zweitens, man muss sich Gedanken über die Fahrlässigkeit im Umgang mit Waffen machen. Deshalb kam es zu dem Verfahren und es war vorab sehr strittig, ob es zu einer Verurteilung kommen würde. Es gab da ganz verschiedene juristische Einordnungen, ob man sozusagen diese Verbindung, diese Verknüpfung herstellen kann. Hier die unsachgemäße Aufbewahrung der Waffe, da der Amoklauf, kann man das eine als ursächlich für das andere nehmen. Das war sehr umstritten und das Gerichtsverfahren hat es geklärt.
Der Vater ist verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. Welche Folgen hat dieses Gerichtsurteil?
Das Gerichtsurteil wurde natürlich kontrovers diskutiert. Es gibt manche Leute, die sagen, eine Bewährungsstrafe ist ja nur so eine Art symbolischer Strafe, die wird dem, was da passiert ist, nicht gerecht. Ich kann das verstehen, auch wenn Opferangehörige das so sehen. Ich kann das leicht nachvollziehen, denn hier steht eben eine Bewährungsstrafe, also eine Nichtbewährungsstrafe. Haftstrafe, demgegenüber, dass die Kinder eben tot sind. Das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, dass das doch ein wichtiges Urteil ist, weil sich diese ganzen komplizierten Fragen, die sich vor dem Prozess gestellt haben, eigentlich mittlerweile fast in Luft aufgelöst haben. Es ist heute juristisch unumstritten und durch dieses Präzedenzurteil zementiert, wer Waffen hat, der trägt Verantwortung, dass diese Waffen sauber weggeschlossen werden. Und wenn jemand die Waffen nimmt und was Schlimmes damit macht, dann kann sich der Waffenbesitzer nicht rausreden damit, dass er sagt, ich habe mir ja nichts Böses dabei gedacht oder ich wusste ja nicht, dass der weiß, wo meine Waffen liegen eigentlich habe ich mit all dem nichts zu tun, sondern es ist glasklar, allein die Tatsache, dass man potenziell tödliche Waffen unangemessen aufbewahrt, allein diese Tatsache genügt, dass man in dem Fall, wo was Schlimmes passiert, auch verurteilt werden kann. Das ist ein wichtiges Zeichen an alle Waffenbesitzer, dass sie eine riesige Verantwortung tragen, der sie verdammt nochmal gerecht werden müssen.
Die Verfügbarkeit von Waffen spielt ja eine Rolle bei Amokläufen. Hat die Politik daraus ausreichend Konsequenzen gezogen oder war die Lobby der Sportschützen zu stark?
Das Waffenrecht wurde geändert, aus meiner Sicht ein bisschen geändert. Es gibt seither schärfere Kontrollen, mehr Kontrollen, auch unangemeldete Kontrollen sind möglich. Die Polizei oder die Waffenbehörde kann hingehen zu einem Waffenbesitzer, klingeln und sagen, zeigen Sie mir mal, wie Ihre Waffen aufbewahrt sind. Das war vorher nicht so, da gab es eigentlich fast gar keine Kontrollen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wobei, was zu hören ist, sind die Kontrollen in der Praxis dann doch wieder nicht so häufig. In Winnenden sicher häufiger, im Rems-Murr-Kreis auch eher häufig. Und je weiter man von Winnenden wegkommt, desto weniger findet da statt, zu meiner Wahrnehmung nach. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass das Sportschießen, das Training mit großkalibrigen Waffen, wie zum Beispiel dieser Beretta, erst ab 18 Jahren erlaubt wurde. Insofern, es hat sich ein bisschen was geändert, es blieb aber weit hinter dem zurück, was die Eltern gefordert hatten und was mir unmittelbar einleuchtend ist. Sie sagten nämlich, weshalb um Himmels Willen braucht man zum Sportschießen großkalibrige Waffen? Es gibt keine olympische Disziplin, wo man mit solchen Waffen schießt. Es ist eigentlich ein Randphänomen. Wenn es darum geht, das Schießen bedeutet, sich zu konzentrieren, sich zu versenken, auf einer Zielscheibe einen sauberen Schuss anzubringen, dann kann man das auch mit Waffen machen, die nicht solche tödliche Durchschlagskraft haben. Das war die Forderung der Eltern. Solche Waffen haben im Sport nichts verloren. Dass ein Jäger sowas braucht, dass ein Polizist sowas braucht, ist ja völlig unstrittig, stand eigentlich auch nicht zur Debatte. Aber der Sportschütze braucht es nicht, sagen die Eltern. Ich stimme da ausdrücklich zu, aber die Politik hat sich dem nicht angeschlossen. Es gab Minderheitenvoten, vor allem auf der linken Seite des Spektrums, Linkspartei und Grüne. Aber schon bei der SPD hat es angefangen zu bröseln und letztendlich ist aus dieser Forderung nichts geworden.
Jetzt sind 10 Jahre vergangen, der Amoklauf hat die Stadt Winnenden nachhaltig verändert. Welche Bedeutung hat jetzt der 10. Jahrestag, der bevorsteht am 11. März 2019?
Der 10. Jahrestag hat aus mehreren Gründen eine immense Bedeutung. Eins, was ich gelernt habe nach dem Amoklauf, was mir zuvor auch nicht so klar war, ist, dass diese Jahrestage prinzipiell sehr wichtige Einschnitte, Markierungspunkte sind, die auch immer wieder das, was geschehen ist, auffühlen. Wer einen Trauerfall in der eigenen Familie mal hatte, weiß es, Geburtstage, Todestage und Weihnachten sind solche Anlässe, wo vieles nochmal aufgewühlt wird, wo man die Vergangenheit auch nochmal durcharbeitet, wo man vielleicht im Gespräch, im Familienkreis, an Weihnachten beieinander sitzt, Erinnerungen austauscht. Und so muss man sich das hier auch vorstellen, aber eben viel dramatischer, viel tieferreichend. Deshalb waren diese Gedenktage immer wichtig. Es waren nicht reine Ritualtage, sondern es waren Tage, wo sich auch eine Gesellschaft immer wieder darauf verständigt, wo stehen wir, was haben wir durchgemacht, wo wollen wir hin. Und deshalb sollten wir diese Bedeutung nicht unterschätzen. Der 10. ist nochmal aus einem anderen Punkt, denke ich, wichtig. Mittlerweile gibt es im Rems-Murr-Kreis eine neue Generation von Schülern und von zugezogenen Menschen, die das damals nicht miterlebt haben. Also das Wissen ist ein Stück weit verloren gegangen und der 10. Jahrestag ist ein Anlass, sich das klar zu machen, dass es da was gibt, das in Erinnerung behalten will, das uns auch Aufgaben stellt für die Zukunft, womit wir umgehen müssen. Und dieser Jahrestag erinnert uns daran und ist deshalb sehr wichtig. Er ist nicht nur wichtig, sondern er ist natürlich auch beklemmend und bedrückend. Das merke ich in ganz vielen Gesprächen bei Leuten, die sehr unmittelbar betroffen waren, aber auch bei Leuten, wo ich in vergangenen Jahren eigentlich gar nicht gedacht hatte, dass die emotional so angefasst sind von dem, was passiert ist. Ich glaube, dass in früheren Jahren bei manchen, zum Beispiel wenn ich mit dem einen oder anderen Polizeibeamten rede, dass es nach außen hin eher professionell gehandhabt wurde, aber dass die 10-Jahres-Marke jetzt so ein Punkt ist, wo alles nochmal nach oben drückt und wo, glaube ich, viele Leute sehr feinnervig sind und sehr leicht verletzlich. Und das ist eigentlich für alle Menschen, die mit solchen Betroffenen umgehen, auch eine klare Aufgabe für diese Zeit, rücksichtsvoll zu sein.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Peter Schwarz. Sie hörten die Woche den Nachrichtenpodcast aus dem Zeitungsverlag Weiblingen, Redaktion Liviana Jansen und Frank Nipkau. In der kommenden Woche spreche ich mit Martin Schmitzer. Er ist der Leiter unserer Lokalredaktion in Winnenden und ich spreche mit Martin Schmitzer darüber, wie der Amoklauf den Alltag in der Stadt Winnenden verändert hat.